Ich bin sicher Männern begegnet, die mir gefallen haben, mit denen ich mir ein Leben hätte vorstellen können. Auf der anderen Seite ist da ja immer die Beziehung mit Jesus und diese Berufung, die unumstößlich war, immer. Ich habe gehadert mit Lebensumständen, aber das konnte ich nie umstoßen, dass da mal dieser Moment war, wo mich Jesus ganz persönlich angesprochen und eingeladen hat, mit ihm diesen Weg zu gehen. Und da, es wäre mir wie ein Betrug vorgekommen, hätte ich mit jemandem eine Affäre gehabt oder so.
Das sagt Schwester Veronika Ebnöter. Sie lebt zölibatär und trägt den Schleier einer Ordensfrau, dazu Jeans und Sneakers, im Winter jetzt Winterstiefel. Sie nennt sich Freelance-Schwester, denn sie lebt nicht in einem Kloster und kommt für ihren Lebensunterhalt selber auf. Ich bin Sandra Leis und besuche Schwester Veronika in ihrem Gesprächsatelier mitten in Zürich. Schwester Veronika, schön sind Sie zu Gast im Podcast Laut und Leis.
Vielen Dank, freue mich.
Ein Priester hat einmal gesagt, Sie seien die Pippi Langstrumpf der katholischen Kirche. Ist da etwas dran?
Ich selber hätte es nicht erfunden, aber ja, vielleicht ich falle ein bisschen aus dem Raster, glaube ich, ja.
Die Pippi Langstrumpf macht sich ja die Welt, wie sie ihr gefällt. Ist das bei Ihnen auch ein bisschen so?
Ich glaube eher im Gegenteil. Ich nehme die Menschen, den Menschen, der vor mir sitzt oder steht, so wie er ist und versuche ihn nicht zu machen, wie ich möchte.
Doch Sie suchen die Freiheit. Irgendwo haben Sie mal gesagt, die absolute Freiheit sei Ihnen sehr wichtig.
Ja, immer im Dienst des Menschen, glaube ich, und immer im versuche ich, im Willen Gottes zu sein, da die Freiheit zu finden. Mhm.
Sie sind eine sogenannte geweihte Jungfrau. Bevor wir besprechen, was das genau ist, möchte ich zurückschauen in Ihrem Leben. Sie sind heute 51 Jahre alt und haben mit 20 die Matur gemacht, wollten Kunstgeschichte studieren und dann ist etwas ganz Einschneidendes passiert, das die Pläne über den Haufen geworfen hat. Mhm. Können Sie uns erzählen, was da passiert ist, als Sie 20 Jahre alt waren?
Ja, ich war in einer Kirche und hatte eine sogenannte Berufung, aber das hat sich auch angebahnt. So ein halbes Jahr vorher oder so ein Jahr vorher habe ich mich mehr vermehrt für den Glauben interessiert, obwohl ich in einer katholischen praktizierenden Familie aufgewachsen bin. Habe ich mich dann immer wieder mit einem Priester getroffen, meine Fragen gestellt und ich bin dann immer wieder auch über Mittag und am Morgen früh in die Kirche gegangen, um allein mit Jesus im Tabernakel zu sprechen und einfach seine Präsenz zu genießen. Und das kulminierte dann wahrscheinlich irgendwann in diesem Punkt, wo ich einfach einmal an einem Samstagmorgen in einer Kirche saß und vor dem Tabernakel. Und da kam so eine Art Ruf, eine Einladung wirklich von Jesus aus in diesem geweihten Brot, mein Leben ganz ihm zu schenken, im Dienst für den Menschen da zu sein. Und das war so wie ein Heiratsantrag. Also ich war wirklich freudig überrascht und alles sprach Ja in mir, obwohl ich noch überhaupt nicht wusste, wie das ausschaut, wohin es führt.
Und wie haben da Ihre Familie und Ihre Freunde, Freundinnen reagiert?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also die einen haben sich sofort mitgefreut, die anderen haben sich distanziert oder Kontakt abgebrochen oder es gar nicht kommentiert. Das die ganze Bandbreite.
Gab es alles.
Ja. Ja.
Nach Ihrer Berufung, die ja wirklich einschneidend gewesen ist, nehme ich an, haben Sie Klostergemeinschaften besucht, gesucht, wo könnte ich hingehen? Mhm. Wie ging das bei Ihnen dann weiter?
Ich habe dann wirklich mich vermehrt damit befasst, welche Spiritualität möchte ich kennenlernen und bin dann auf den Karmel gekommen. Das ist ein sehr strenges Kloster. Habe das auch ausprobiert. Ich bin da in die Klöster gegangen, habe mit denen geredet und einfach nirgends gemerkt, wow, das ist mein Platz. Es war interessant, es war anziehend, aber es war nicht mein Platz und ich wusste 7 Jahre lang nicht, wo mein Platz ist.
Das ist nämlich eine lange Zeit.
Ja. Weil, ja, sehr. Also ja, man weiß ja. Es ja nicht, oder?
Ja, ja, klar.
Man sucht und gleichzeitig machte ich die Ausbildung zur Religionspädagogin. Also man hat ja zu tun, aber innerlich, das geistliche Leben, ja, da ist man wirklich auf der Suche und auf der Suche nach dem Willen Gottes.
Und dann haben Sie sich dafür entschieden, geweihte Jungfrau zu werden. Das heißt, ein gottgeweihtes Leben zu führen und ehelos zu leben. Mhm. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, das wusste ich selber nicht, man dürfe sich erst mit 28 weihen lassen, deshalb auch die vielen Jahre zwischen 20 und 28. Dann war es dann soweit, im Jahr 2002, da hat sie Bischof Amédée Grab dann in der Kathedrale in Chur geweiht. Mhm. Das war eine richtige Hochzeit. Woran denken Sie, wenn Sie sich da zurückerinnern? Was ist das Erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Ihre Hochzeit denken?
Es waren zum einen mal die erstaunten Blicke, weil ich bin allein in die Kirche gegangen. Der Einzug war, ich war allein in einem Hochzeitskleid.
Das also ist allein ohne Bräutigam?
Ohne Bräutigam, genau.
Ohne physischen.
Natürlich, die Priester waren alle da und die... Aber ich habe eine alte Tradition des Karmels aufgenommen und bin in einem Hochzeitskleid als Braut Christi da hinein. Und die Leute haben sich umgedreht. Ich kam ja durch den Mittelgang hinein und es war so, die wussten das ja nicht. Und sie waren so völlig erstaunt und Fragezeichen. Und das war irritierend natürlich, aber ich wusste ja, ich bin die Braut Christi. Oder es wird einfach so genannt, dass... Das ist mein Weg und da bin ich nicht allein. Ich bin sichtbar allein, aber ich bin innerlich nicht allein.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute irritiert waren. Es gibt ja auch solche Filmszenen, wo plötzlich der Bräutigam kalte Füße bekommt und nicht kommt, zum Beispiel.
Ja, im Gegenteil.
Genau,
bei Ihnen. Er ist da und ich wusste, ich gehe diesen Weg mit ihm und es ist eine Beziehung. Es ist nicht einfach ein Single-Leben, das ich jetzt vor mir habe, natürlich hat es viele Faktoren davon, aber ich bin nicht allein. Ich bin in Beziehung mit ihm. Er ist mein Partner, mein geistlicher Partner. Und mit ihm gehe ich diesen Weg, weil natürlicherweise hätte ich gerne eine Partnerschaft gehabt und Familie und ein klassisches Leben natürlich. Aber da war ich eingeladen, einen ganz anderen Weg zu gehen. Und das kann man nicht ohne dieses Wissen. Da ist ein Du. Da ist einer, der wirklich da ist, durch dick und dünn.
Darf ich noch eine profane Frage stellen? Ja. Bei der Hochzeit hatten Sie da auch Gäste oder waren Sie ganz allein mit Jesus und dem Bischof, der Sie geweiht hat?
Nein, da waren 300 Leute.
300?
Ja, und es soll auch eingebettet sein in die Öffentlichkeit, also es war nicht in den Zeitungen so, aber es soll... Weil man ja in der Welt lebt, soll es auch bekannt sein, dass das jetzt eine geweihte Jungfrau ist mit dieser Lebensform. Das soll bekannt sein. Das soll in der Öffentlichkeit stattfinden, so eine Weihe.
Und Ihre Familie war auch dabei?
Ja.
Geschwister? Sie haben ja mehrere Geschwister, habe ich gelesen. Da waren alle da.
Ja, genau.
Weil das ist ja schon noch speziell.
Ja, aber die waren ja auch vorbereitet und wussten, worum es ging.
In der Schweiz leben heute etwa 80 geweihte Jungfrauen. Vor 7 Jahren waren es noch 66. Das heißt, es gibt eine Zunahme, also anders als bei den klassischen Nonnen in den Klöstern, wo man ja kämpft um den Nachwuchs. Wie erklären Sie sich das, dass die geweihten Jungfrauen, dass die zunehmen, dass es da mehr gibt? Mhm. Also nicht gigantisch, aber doch, es gibt einen Anstieg.
Es ist sicher eine Form, die dem modernen Lebensstil entspricht. Man hat mehr Freiheiten, man muss sich aber auch besser strukturieren, man muss selber alles machen. Und ich glaube, das kommt dem modernen Menschen entgegen. Berufungen bleiben, glaube ich, die sind da, aber die Form dazu, da müssen wir immer wieder, da sind wir Suchende, oder?
Ja. Sind die geweihten Jungfrauen miteinander in Kontakt? Unterstützen sie sich? Also kennen sie die anderen 79 in der Schweiz?
Ja, also man kennt sich, man trifft sich mindestens einmal im Jahr offiziell im Bistum und dann gibt es natürlich über diözesane Treffen oder internationale Treffen und klar hat man auch untereinander Privatkontakt.
Ist das eng oder ist das zwanglos eher?
Zwanglos, ja. Völlig, ja. Also es ist unterschiedlich, je nachdem, wie
je nachdem.
Jemand möchte.
Gibt es auch etwas Ähnliches für junge Männer? Weil die geweihte Jungfrau, die gibt es ja schon seit dem frühen Christentum.
Mhm.
Gibt es da eine Alternative für Männer?
Also in dieser Form nicht, weil ich denke, es ist ganz klar die Spiritualität der Braut Christi. Und so etwas hat man offenbar nicht so erfunden und gefunden.
Ja, sie tragen ja auch den Ehering. Mhm. Das ist ja dann klassisch, also genau wie die Nonnen im Kloster.
Genau.
Sie haben es gesagt, Sie leben nicht in einer religiösen Gemeinschaft und sind auch nicht in einer Kirchgemeinde aktiv. Kann man sagen, Sie sind eine Solo-Katholikin?
Überhaupt nicht. Also ich bin durchaus sehr verbunden mit ganz vielen Katholiken, auch mit Pfarreien, aber das ist eine volatile Sache, mal da, mal da. Ich glaube, ich bin durchaus wirklich eingebunden, ja.
Können Sie das ein bisschen näher beschreiben, wie Sie da eingebunden sind?
Also ich habe ein soziales Netz, ein privater Freundeskreis, und der setzt sich aus, sagen wir, vom Atheisten bis hin zur gläubigen Katholikin zusammen. Und da ist man natürlich ständig im Austausch.
Mhm. Sie tragen einen Habit und sind sofort als Nonne erkennbar, wegen des Schleiers natürlich vor allem. Dazu tragen Sie Jeans und jetzt eben Winterstiefel, im Sommer Sneakers, T-Shirt. Das ist so wie eine halbe Uniform. Warum?
Ich denke, es muss nicht so, ich muss ja die Klöster nicht nachahmen, ich muss nicht ihren Habit tragen. Auf der anderen Seite ist es durchaus uniformähnlich, weil es doch immer ähnlich gekleidet, immer in Schwarz, immer ähnlicher Stil. Es darf aber auch flexibel sein. Also ich denke, heutzutage kommt es gar nichts mehr so drauf an, dass man ganz genau immer so klosterähnlich gekleidet ist, um als Schwester erkannt zu werden. Es ist gar nicht so wichtig, der Mensch dahinter ist wichtig.
Mhm. Und man erkennt sie ja.
Ja.
Das ist ja, wenn mich an, offensichtlich, das ist ja wichtig, genau. Im Kloster gibt es ja jeden Tag regelmäßig das Gebet, gemeinsame Gebete. Wie gehen Sie damit um in Ihrem Alltag?
Ich habe auch das Stundengebet und ich bete das auch durch den Tag durch, diese Zeiten. Allein natürlich in diesem Fall. Dann gehe ich in die Heilige Messe, wenn es zeitlich geht, wenn es das Angebot da ist. Und ich bete den Rosenkranz. Also ich habe durchaus meine Tagesstruktur.
Ah, das haben Sie dann. Sie suchen das einfach auch jeden Tag zu gliedern, dass es passt in Ihren Alltag rein.
Ja.
Aber ein bisschen flexibler als jetzt im Kloster, nehme ich an. Müssen Sie ja.
Genau.
Wenn ich jetzt hier bin, können Sie
ja
nicht.
Richtig. Dann wird halt die Vesper mal, da wird es halt 7 oder 8 Uhr Abend, bis die Vesper gebetet ist. Aber sie wird gebetet.
Ja. Sie leben nun seit 23 Jahren als geweihte Jungfrau. Haben Sie sich in dieser Zeit auch mal verliebt oder mit dem Zölibat, mit der Ehelosigkeit gehadert?
Ich bin sicher Männern begegnet, die mir gefallen haben, mit denen ich mir ein Leben hätte vorstellen können. Auf der anderen Seite ist da ja immer die Beziehung mit Jesus und diese Berufung, die unumstößlich war, immer. Ich habe gehadert, klar, mit Lebensumständen, aber das konnte ich nie umstoßen, dass da mal dieser Moment war, wo mich Jesus ganz persönlich angesprochen und eingeladen hat, mit ihm diesen Weg zu gehen. Und da war, es wäre mir wie ein Betrug vorgekommen, hätte ich mit jemandem eine Affäre gehabt oder so.
Also fast schon ein Ehebruch, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja.
Also haben Sie nie richtige Zweifel gehabt an Ihrer Lebensform?
Da fragt man sich immer wieder, natürlich, aber am Kern der Lebensform, an dieser Beziehung mit Jesus, habe ich nie gezweifelt.
Mhm. Eine geweihte Jungfrau, wir haben es gesagt, ist auf sich selber gestellt, organisiert sich selber. Das heißt eben auch, dass Sie für Ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen müssen. Haben Sie da nie Existenzängste geplagt?
Doch, natürlich. Also ich bin
kennen Sie?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja ausgewandert nach Bolivien und bei der Rückkehr stand ich vor dem Nichts, oder? Das war eine überraschende Rückkehr. Und da muss man sich, da braucht es viel Gottesvertrauen. aber auch, man muss auch etwas unternehmen für seine Situation.
Oder? Mhm. Sie waren 3 Jahre in Bolivien, dann sind Sie zurückgekommen. Sie haben als Pfarreihelferin gearbeitet, beispielsweise in Graubünden. Sie haben Religionsunterricht gegeben, da sind Sie auch ausgebildet. Sie haben auch mal als Putzfrau gearbeitet, wie ich gelesen habe. Und die letzten 10 Jahre haben Sie vor allem als Gefängnisseelsorgerin gearbeitet. Heute, beziehungsweise seit Letzten Juni haben sie ein Gesprächsatelier aufgebaut, also ein Start-up letztlich. Und darf ich fragen, wer sind Ihre Kundinnen und Kunden?
Es ist ausdrücklich ein Angebot für Menschen, die mit dem klassischen, traditionellen Angebot der Kirche einfach nichts mehr anfangen können oder dass sie als lebensfremd vielleicht empfinden. Und diese Menschen sind aber trotzdem auf der Suche nach Sinn, nach Spiritualität, nach dem Mehr im Leben, nach mehr Tiefe, nach Gott. Und das sind Menschen, die zu mir ins Gespräch kommen, weil sie da eine niederschwellige Form von Gespräch finden, ohne dass sie jetzt gleich in eine Kirche gehen müssen. Aber es ist möglich natürlich, man kann auch weiterverweisen. Es ist ja nicht ein Alternativangebot.
Sie sagen, Sie wollen Leute ansprechen, die nichts mehr mit der katholischen Kirche anfangen können. Aber weshalb gehen Sie denn gerade zu einer Schwester? Weil Sie sind ja doch eine gläubige Katholikin. Mhm. Warum? Warum kommen Sie dann doch zu Ihnen? Sie könnten auch sonst eine Therapie machen.
Ja, ich denke, Sie wissen, dass ich Werte vertrete, die zeitlos sind und mit denen Sie sich auch identifizieren können, weitgehend. Und das gibt auch eine gewisse Form von Sicherheit. Ja, die ist nicht aus irgendeiner Sekte oder irgendwoher, sondern die hat diesen Hintergrund, der auch vertrauenswürdig ist letztendlich.
Mhm. Also Sie sind tief beseelt von Gott, das spürt man, wenn man mit Ihnen spricht. Versuchen Sie Ihren Kundinnen und Kunden auch den Weg zu Gott zu weisen? Also auf eine feine Art natürlich, ich sehe Sie jetzt nicht als missionarisch unterwegs, aber ja, vielleicht subtil.
Bei Bedarf ja. Es kommt ganz sicher nicht von mir aus, aber wenn jemand signalisiert, dass er da interessiert ist oder einfach auch die Fragen hat, dann kommt das ins Spiel, aber vorher nicht. Ja. Ich bin da primär für die Nöte, für die Ängste, für die Sorgen der Menschen. Und wenn sich dann ein Link zu Gott, wenn da gewünscht ist, das aus dieser Perspektive zu betrachten, dann bin ich da mit meinem Wissen.
Sie haben da natürlich auch große Erfahrung als Gefängnisseelsorgerin und Sie sind beispielsweise aktiv auf dem Social-Media-Kanal LinkedIn und da stellen Sie sich selber auch vor und da kann man lesen, Sie seien eine Expertin für innere Gefangenschaften. Mhm. Können Sie da ein Beispiel nennen, ein konkretes?
Ja, ich denke, es gibt Menschen, die in ganz guten Partnerschaften sind, die einen Job haben, die Erfolg haben und doch irgendwie merken am Abend oder so, sie haben dem Partner nichts mehr zu sagen. Oder man spricht nur noch über Einkaufslisten und Wochenendplanungen oder so, aber so relativ oberflächlich. Aber man hat diese Resonanz mit dem Partner nicht oder nicht mehr. Und da kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man merkt, ja, das liegt nicht nur am Partner, sondern an mir irgendwo drin, bin ich blockiert oder habe ich diese gläserne Decke und ich weiß nicht, was es ist, die kann ich nicht durchstoßen, da ist etwas, das mich bremst. Mhm. Aber es ist diffus, man weiß nicht, worum es geht. Und da bin ich dann an der Seite und da können wir auf die Spur gehen.
Wie machen Sie das denn?
Das ist sehr individuell, da schauen wir die Situation an, die Person, die Geschichte und dann mal schauen, oder was da für Ebenen da sind, die man anschauen kann und wo man Lösungen finden kann.
Weil Sie sind ja keine Psychologin. Nein. Oder eine Psychiaterin, nicht?
Ich bin psychologische Beraterin. Ja. Das fließt sicher ein und denke, wenn es um innere Gefangenschaften geht, letztendlich haben die mit Spiritualität, mit dem Meer, mit Gott zu tun. Und da kommt man früher oder später an den Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, ja, was ist es denn, was mich wirklich blockiert?
Genau, das ist dann ein wichtiger Punkt. Sie empfehlen sich auch als Farbsommelier. Da kann ich mir jetzt wenig drunter vorstellen, aber das ist ein ganz klares Angebot, das Sie machen. Erzählen Sie mir darüber etwas, was heißt das genau?
Ich bin Synästhetikerin, also ich habe ein ganz klar fein ausgebildetes Sinn für Farben und Farbnuancen und begleite in meinen Gesprächen eigentlich Menschen mit Farben. Also es kann sein, dass man im Gespräch die Farben und Pigmente, die ich hier in meinem Gesprächsatelier habe, beizieht, weil Farben auch Empfindungen auslösen und ein Spiegel sind für innere Prozesse. Also das ist wie ein äußeres Hilfsmittel, das man einem hilft, über die inneren Prozesse zu reden. Und da bin ich die Expertin für die Nuancen. Ich interpretiere nicht, aber ich begleite Menschen, ihre eigenen, in Anführungszeichen, inneren Farben zu entdecken und wieder zur Entfaltung und zum Leuchten zu bringen.
Kommen Sie vielleicht auch der inneren Gefangenschaft näher mit dieser Farbtechnik?
Möglicherweise. Es ist immer, lustigerweise, immer positiv, auf das Positive, auf die Lösung ausgerichtet, wenn es um Farben geht. Aber es natürlich hängt das dann damit zusammen.
Mhm. Sie haben gerade gestern auf LinkedIn einen neuen Aufruf gemacht und nach weiteren Möglichkeiten gesucht zum Arbeiten. Mhm. Das heißt, ich bin immer noch bei, Sie müssen den ganzen Lebensunterhalt selber suchen und verdienen. Das heißt, Sie sind permanent auf der Suche nach Arbeit.
Im Moment ja, weil ich dieses eine Gesprächsatelli habe, das möchte ich aufbauen, weiterführen.
Ah, da sind Sie ja dran.
Da bin ich dran. Es ist aber noch nicht so entfaltet, dass ich davon leben könnte. Und darum suche ich noch eine Stelle nebenbei.
Was könnten Sie sich so vorstellen oder was wünschen Sie sich?
Es wäre schön in der Seelsorge, in der kreativen Seelsorge, also weil ich auch ein kreativer, künstlerischer Mensch bin. Aber da bin ich sehr offen.
Brauchen Sie nicht noch einen Ausgleich? Also wenn jetzt, Sie sind so viel in Gesprächen und werden ja auch ein Stück weit belastet, nehme ich an, mit all diesen Problemen. Also klar, im Glauben finden Sie den Ausgleich, aber gibt es beruflich eine Möglichkeit, noch etwas anderes zu machen?
Also ich glaube, das mit dem Künstlerischen wäre ein super schöner Ausgleich. Ich bin auch in der Ausbildung zur Kunsttherapeutin. Und das ist natürlich ein wunderschöner Ausgleich. Klar kann ich noch nicht auf diesem Beruf arbeiten, aber bereits die Ausbildung ist ein sehr wohltuender Ausgleich.
Auch spannend, das noch zu lernen,
ja,
oder?
Auf jeden Fall.
Das ist ganz toll, wenn Sie da noch etwas Neues entdecken.
Auf jeden Fall.
Ja. Schwester Veronika, zum Schluss, Sie bezeichnen sich als katholische Freelance-Schwester, sind also eben selbstständig unterwegs. Trotzdem haben Sie Wünsche oder Erwartungen an die römisch-katholische Kirche?
Eine schwierige Frage. Also ich versuche sie so zu nehmen, wie sie ist, und zwar auch die Menschen, die darin sind, natürlich. Was ich mir, glaube ich, wünsche, ist, dass wirklich diese Mutterkirche, also die Kirche, wo ich hingehen kann und wo ich empfangen werde, wie ich bin, wo ich eine Wärme spüre, die mehr ist als menschliche Wärme, die mir diese Wärme Gottes gibt. Und ich spüre das immer wieder und immer wieder auch nicht. Also die Vertreter sind ja oft nicht immer so warmherzig, aber es gibt auch ganz gute Menschen, wo das zu spüren ist, dieses Evangelische, was im Evangelium drin ist, das, was Jesus gelebt und vorgezeigt hat, das spüre ich immer wieder in dieser Kirche, dieses ganz andere, das Menschen nicht machen können, aber durch Menschen vermittelt wird.
Ja. Ich spreche jetzt noch mehr von der Institution, also die Kirche, die katholische Kirche hat einen Image-Schaden, spätestens seit der Pilotstudie, der Missbrauchsstudie. Mhm. Braucht es Reformen, um wieder glaubwürdig zu sein als Kirche jetzt?
Ich glaube, man ist dran und da bin ich einfach auch keine Expertin darin, das beurteilen zu können. Was ich mache, ist einfach, ich nehme meinen Platz in der Kirche ein und ich arbeite da. Ich habe wie keine Zeit, über etwas anderes nachzudenken. Ich bin da für die Menschen. Ich tue meinen Teil für die Kirche, für Gott und habe mehr als genug damit zu tun und schaffe damit ja auch Kirche. Und das erfüllt mich da, das ist für mich die beste Art, die Kirche zu verändern, so wie ich sie mir wünsche.
Das ist aber sehr individuell, oder?
Ja,
wie Sie arbeiten.
Ja.
Sie haben also keine Wünsche jetzt ans Größere, ans Ganze, wo Sie sagen, hier muss sich die Kirche ändern. Ich meine, Sie sind eine Frau, also Sie könnten ja auch sagen, ich kämpfe jetzt für die Gleichberechtigung, das ist eigentlich ein Menschenrecht. Aber da investieren Sie sich weniger, wenn ich Sie richtig verstehe.
Also ich vertraue einfach voll und ganz auf den Heiligen Geist, der diese Kirche führt. Und ich fühle mich als Frau in dieser Kirche wohl. Also an meinem Platz habe ich meine volle Freiheit. Da fühle ich mich nicht eingegrenzt als Frau.
Mhm. Ja, das glaube ich Ihnen auf jeden Fall. Aber das dass sie denken, ich muss dafür kämpfen?
Ich glaube, kämpfen ist der falsche Begriff. Ich wandle es um in an meinem Platz meine Vision von Kirche zu leben. Und das ist, glaube ich, letztendlich viel effizienter, als an einer Front zu kämpfen. Kann sein, es ist vielleicht die Berufung von anderen, aber ist nicht mein Platz.
Ja. Meine letzte Frage an Sie, Schwester Veronika. Sie sind da in enger Verbindung mit Jesus, Sie sind mit ihm verheiratet. Sie wollen ja auch seinen Willen umsetzen. Wie wissen Sie jeweils, was Gott, was Jesus von Ihnen möchte?
Ich weiß es genauso wenig wie jeder andere Mensch, aber ich habe so diese Haltung vom Trade-off. Also ich mache, bis ich ausgebremst werde von einem Fehler oder von einer Erkenntnis, dass es nicht der richtige Weg war. Ich glaube, das möchte Gott von uns auch, dass wir ins Machen kommen, aber immer im Hören auf ihn, in enger Resonanz mit ihm. Und dann merkt man, glaube ich, wo es durchgeht. Das ist meine Erfahrung.
Schwester Veronika, vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben und Wirken.
Danke, vielen Dank.
Das war die 42. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Schwester Veronika Ebnötter. Sie ist eine geweihte Jungfrau, gehört also keiner religiösen Gemeinschaft an und verdient ihren Lebensunterhalt selbst. Über Feedback freuen wir uns. Schreibt gerne per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. Für die nächste Folge von Laut und Leis reise ich nach St. Gallen und besuche Bischof Markus Büchel. Seit 19 Jahren ist er im Amt. Wir ziehen Bilanz, denn der 75-Jährige hat beim Papst seinen Rücktritt eingereicht und bleibt nur noch so lange Bischof des Bistums St. Gallen, bis sein Nachfolger bestimmt ist. Bis in 2 Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.